Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Es ist ja doch voller geworden, als ich gedacht habe. Ich mache dann mal eine App. Es ist ja ein Chemnitzer Linux-Tag, der unter dem Motto steht, jeder fängt mal an. Und deswegen habe ich dieses Thema so gewählt. Auch ich bin Anfänger im Thema App-Entwicklung, habe aber, glaube ich, einen recht guten Überblick mir verschafft, möchte einfach das der Reihe nach mal vorstellen, auch zeigen, was ist hinter den Kulissen, wie sieht die Konsole von einem Play Store aus und Ähnlichem. Einfach in der Hoffnung, dass das, was man einmal gesehen hat, einem hinterher selbst einleuchtender ist, einem besser verständlich ist, dass man sich auch selbst vielleicht besser bewegen kann in der Open-Source-Entwicklung und beitragen kann. Alle Folien, die ich hier zeige, sind auch online verfügbar. Der Link ist auch auf der Webseite schon verlinkt, also braucht keiner was mitschreiben. Man kann auch jetzt schon mitblättern. Mein Name ist Christian Prior. Ich habe irgendwann vor 15, 20 Jahren mal so eine Art Fahrrad-Link-Verzeichnis gehabt, als Google noch ganz am Anfang war und einmal im Monat vorbeikam. Da, zu dem Zeitpunkt habe ich mich begonnen, dann mit Softwareentwicklung auseinanderzusetzen, ein Datenbankschema schreiben, Webseite dazu. Vorher hatte ich allerdings wenig mit dem Computer zu tun. Ich bin kein Softwareentwickler. Seit 5 Jahren oder den letzten 5 Jahren habe ich mich mit Geldautomaten-Software beschäftigen können. Seit jetzt diesem Monat bin ich in der Produktrolle in der IT unterwegs. In den letzten Jahren habe ich immer gesagt, ich wäre BWLer und alle haben gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Aber so in den letzten Jahren kann ich vielleicht doch nicht mehr darauf so abzielen. Ich möchte einen großen Überblick zeigen, so grob strukturiert nach dem Schema, wie man es in der DevOps-Welt hat, auf der Development-Seite. Nicht so sehr für den Betrieb von Apps, aber wie kommt man zu einer fertigen App, die man dann releasen kann. Und steigen wir da einfach mal ein. Mein Anfangs-Ausgangszustand war, dass ich jede Menge solcher Landkarten hatte. Die sind mein Desktop-Hintergrund, wo irgendwo 14 GB vorkompilierte Dateien auf meiner Festplatte liegen. Und wenn ich die mal zeigen wollte, wie momentan die Sonnen- und die Nachtverhältnisse auf dem Planeten aussuchen, musste ich immer diese Datei raussuchen und irgendwo bei Facebook hochladen, WhatsApp posten. Das Ganze sollte einfacher gehen, wenn man über mehrere Kontinente hinweg, ob jetzt bei einem Studentenaustausch oder ähnlichem, Leute woanders kennt, ja, nachvollziehen zu können, wenn man Video chattet, ist es überhaupt hell dort, ist es bei dem schon dunkel geworden, muss der gleich ins Bett gehen. Und das war für mich der Einstieg in die App-Entwicklung, denn es ist ein leicht übersehenes Feature, finde ich eigentlich, von den Smartphones, die Teilenfunktion, finde ich super praktisch, denkt man vielleicht nicht sofort als tolles Feature am Smartphone, aber mal eben irgendwo in einer App, die einen Intent entgegennehmen kann, eine Bilddatei oder ein Foto zu posten, ist sehr praktisch, jedenfalls wesentlich einfacher, als auch 14 GB irgendwas rauszuziehen. Das Ganze muss natürlich auch irgendeine Art von Minimum Mehrwert haben für den Anwender. Bei mir ist es halt wirklich, wie gesagt, dass man individuell sich so eine Landkarte mit Markern versehen kann, sich so einen Punkt draufsetzen kann und diese Landkarte dann sekundengenau, minutengenau generiert wird und man die dann eben über die Teilenfunktion teilen kann. Und nicht nur auf meinem Rechner, sondern halt auch über den App Store Distributionskanal dann für jeden installierbar. Als Zielgruppe hatte ich da eigentlich nur so 5, 6 Leute im Kopf, die sich damit beschäftigen sollten. Bevor wir weiter reinsteigen, würde mich interessieren, wer im Raum hat eigentlich selbst schon eine eigene App irgendwo veröffentlicht? Bitte mal mit um Handzeichen. Und wer kennt sich mit Webentwicklung aus? HTML, JavaScript und so weiter. Das sind dann schon einige mehr. Und wer verwendet als hauptsächlich Smartphone ein Apple-Produkt mit iOS? Ich meine, wir sind bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Keiner gibt es. Also ich denke, wir sind ja alle wahrscheinlich Android-lastig auch unterwegs, weil viele Beispiele und die meisten Tools, die ich zeige, sind auch auf Android dann unterwegs. Sobald die App irgendeine Art von rechenintensiverem Mehrwert haben soll oder vielleicht auch gut updatebar sein soll, war bei mir relativ schnell die Entscheidung, dass ich es in Frontend und Backend aufteile, also dass die App an sich wirklich nur eine Art Frontend-Anzeiger ist, als der aus einem Backend eine Datei abruft. Und zwar, dass die Landkarte, die ich zeigen will, im Backend, in einer Art von Backend generiert wird. Dazu muss ich natürlich erstmal eine Landkarte haben. Ich möchte keine fremden Karten verwenden. Ich möchte jeden Pixel, den ich irgendwo publiziere, mit sauberen Lizenzen, mit einem korrekten Copyright-Vorgehen veröffentlichen können. Also in irgendeinem Geoinformationssystem erstmal Grunddaten publizieren, die es lohnenswert machen, überhaupt eine App da vorzulegen. Und für jeden Punkt, den dann in meinem Fall der Nutzer hinzufügen kann, wird die Landkarte irgendwie neu generiert dann in der App selbst. Und letztlich dann halt für mich das Hauptfeature, die App soll irgendwie den Einsprungpunkt finden in so eine Teilenfunktion, um es zu scheren, um es irgendwo rauszugeben. Ob jetzt über Messenger oder zum Hochladen, ganz dahingestellt. Wichtig ist, und das ist eigentlich so dann, wo die Sache mit den Apps schon gleich schwieriger wird, ist, was ist, wenn das Netzwerk mal weg ist? Was sind, wenn Dinge passieren, auf die man irgendwie reagieren muss? Mein allererster Versuch war so ein MQTT-Frontend mit ein paar Slider-Buttons, wo ich dann in meinem Heimautomation irgendwas machen wollte. Und schnell kommt man aber darauf, dass es einige Grenzfälle gibt, die man irgendwie behandeln muss und wo es sich lohnt, dann tiefer mal reinzuschauen. Also Netzwerk weg ist so ein klassischer Fall, auf den man sich irgendwie einrichten muss oder auch, dass der Benutzer die App in den Hintergrund bringt und wieder in den Vordergrund holt. Wenn dann einem das User-Interface um die Ohren fliegt, dann ist das natürlich weniger schön. Wenn man dann über App Stores sowas auch veröffentlichen will, dann sollte man von ganz Anfang an sich auch über die Requirements der App Stores informieren. Bei Google ist es relativ Open House, also was in Play Store reinzubringen, hat keine Qualitätssicherung, die vorne vorsteht. Wenn man dann doch parallel für die Freunde mit iPhone halt das überlegt, in den App Store reinzubringen, dann durchläuft das erst einen zentralen QA-Prozess, so Sachen wie die verschiedene Display-Auflösungen oder die Orientierung. Das Tablet ist standardmäßig Landscape, das Handy ist standardmäßig im Portrait-Mode, darauf muss reagiert werden. Also von vornherein sich anzulesen und reinzuschauen, es kommt hinterher noch in verschiedenen Aspekten nochmal vor, lohnt sich da vorneweg zu planen, ansonsten hat man hinterher doch umfangreichere Änderungen dann in seinem Code durchzuführen. Vorneweg auch, wir sind immer noch im Bereich Planen, also im ersten Schritt von so einem typischen DevOps-Schaubild. Kosten bei Android bezahlt man über den Play Store einmalig eine $25 Lizenz. Das ist auch eine Lebenszeit sozusagen Lizenz. Die ist an die eigene ID im Play Store gebunden. Und man braucht natürlich Geräte, auf denen man es laufen lassen kann. Hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen wird das eher nicht das Problem sein. Bei Apple dagegen, um eine App zu publizieren und auch vorher schon, um sie vernünftig zu testen und vorher vernünftig damit außer auf seinem eigenen lokalen Endgerät damit umzugehen, braucht man eine 99 Euro pro Jahr Lizenz. Mir ist nicht bekannt, ob man da irgendwie Lizenz-Sharing unter guten Freunden machen kann oder ähnliches. Das wird eher im Xcode, dann im macOS ein bisschen schwieriger. Und man braucht natürlich auch die Hardware, um es darauf laufen zu lassen. In der Regel reicht ein Gerät. Wer das dann natürlich professioneller betreiben will, der hat dann ganze Setups von ansteuerbaren Endgeräten. Wie man das möglichst clever machen kann, kommen wir dann hinterher im Bereich macOS nochmal später zu. Ganz kurz, hat nicht direkt jetzt mit dem Thema App-Development was zu tun, aber in diesem Beispiel-App, die im Vortrag zugrunde liegt, liegen halt Landkarten zugrunde. Und die Anforderung war, wenn ich etwas veröffentliche, möchte ich, dass jeder Pixel halt mein Pixel ist und dass man dann, wenn Minuten genau oder Sekunden genau da irgendein Algorithmus drüber gehen muss, dass es auch möglichst leicht für so einen Algorithmus dann zu tun ist. Und bei so Tag- und Nachtkarten soll natürlich auch eine Schattierung hier zwischen sein. Und das Ganze ja, soll on the fly laufen. Tag und Nacht und Jahreszeiten. Also ich bin Mensch, im November kann man mit mir nicht viel anfangen, wenn es dunkel wird. Und ich bin total fasziniert von diesen Zusammenhängen. Und wenn man das hier geometrisch sich auch visualisiert, diese Sinuskurve, die viele, denke ich, schon mal gesehen haben, wie so ein Tag- und Nachtverlauf aussieht, der ist zum Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche fast eher ein Quadrat. Ist ja logisch, an der Kugel, die Sonne strahlt direkt auf den Äquator. Wenn man das abwickelt, wird es eher quadratisch als rund. Und also das Ganze hat auch irgendwo so einen ästhetischen Wert. Am Anfang habe ich mir schlichtweg nur ein Video gebaut mit einzelnen PNG-Dateien, die ich generiert habe. Einfach nur, um zu gucken, wie diese grafische Sache ist. Also über das reine App-Entwickeln hinaus hat so ein Hobbyprojekt, und es ist ein Hobbyprojekt, es hat keine monetarisierenden Elemente, auch etwas, was noch andere Qualitäten hat, über den Code hinaus. Es gibt sehr, sehr gute vorkompilierte Landkarten, hier auf die.net, wo stündlich sogar noch die aktuellen Wetterdaten drüber gelegt werden, und dieses Bild findet man bei fast allen Tag- und Nachtkarten, die man so. Es gibt verschiedene andere Apps, es gibt Visualisierungen für den großen Bildschirm im Büro. Und das ist meistens die Datenquelle. Das sind NASA-Bilder, die da unten drunter liegen, und nochmal Wetterdaten oben drüber. Dann hätte ich dieses Ganze nicht schreiben können ohne einen grundlegenden Algorithmus. Dazu bin ich mathematisch nicht in der Lage, aber der Webmaster hinter edesign.nl hat da eine PHP-Beispielsimplementation gemacht und beschreibt die auch auf einer Seite sehr genau. Sein Algorithmus hat ein paar Vereinfachungen, zum Beispiel, dass die Sonnenstrahlen parallel eintreffen würden. Das ist nicht ganz richtig so. Oder auch das Umgehen mit den Übergangsbereichen zwischen Tag und Nacht. Da gibt es ein paar Vereinfachungen mit der Atmosphäre, und so ist das in Wirklichkeit alles etwas komplexer. Aber dort ist es sehr gut beschrieben. Man kann sich das auch durch Aufruf der Webseite da aktuell generieren lassen. Große Version, kleine Version. Hochwertiger Input halt für so ein Vorhaben. Unter naturalearthdata.com gibt es in dem Basis-Datenformat der Geoinformationssysteme Public Domain Datensätze, die in verschiedenen Auflösungen jetzt nicht nur im Vektorformat vorliegen, sondern auch im Rasterformat. Wenn man dann eine Schattierung für Berge oder in den Ozean Tiefgebieten vornehmen will, braucht man noch Rasterdaten über Vektordaten hinweg. Das ist die zentrale Anlaufquelle, wo man solche Daten bekommt. Nicht nur die Umrisse jetzt von den Ländern oder Kontinenten oder den Flüssen, sondern auch eingebunden in dieses Vektorformat sind auch Datentabellen. Das heißt, man hat auch da die Informationen, an welcher Koordinate liegt eine Stadt, wie groß ist die Stadt. Also unglaublich dichte Art von Informationen, wo man hinterher dann in der Visualisierung mitarbeiten kann. Und für mich das präferierte Tool, um irgendwie an Geodaten dann visuell dran zu kommen, ist QGIS. Das erscheint gerade in der Version 3, ist vor 2 Wochen erschienen. Die haben da 3-4 Monate am Versionssprung von 2 nach 3 gebaut. Das ist stark verankert in den Geowissenschaften. Die haben in 2 Wochen ihre Konferenz auch an der Uni Bonn, wo die stattfindet. Ist auch großer Anteil an deutscher an Beiträgen zu der Community. Und das ist eine hervorragende Art, um mit diesen Vektor- und auch Rasterdaten und anderen Inputquellen umzugehen. Wenn man solche Landkarten erzeugen will, gibt es, wie gesagt, QGIS, aber in der Webentwicklung, wer sich mit Web auseinandersetzt, kennt vielleicht eher Leaflet oder Folium, um so Tiled Maps zu erzeugen, um links und rechts scrollen zu können, ohne große Ladezeiten. Wer mit Python in den Jupyter Notebooks arbeitet, auch Matplotlib hat mit der Basemap-Bibliothek eine ganz brauchbare Landkartenvisualisierung drin. Die kann auch mit diesen Vektordaten, mit den gebräuchlichen Datenformaten umgehen. Und weil QGIS ist eher so eine Art auf den ersten Blick wie Inkscape oder ähnliches, so ein Desktop eine grafische Oberfläche. Man kann die aber auch sehr gut skripten. Das ist nicht so hundertprozentig gut dokumentiert, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, QGIS oder zumindest die Serverkomponente von QGIS einzubinden in wie eine Python-Bibliothek. Wir haben da einen Wrapper über den C++-Code drüber liegen und man braucht also nicht die Qt GUI zu verwenden, sondern kann es gerade in Python sehr gut verwenden. Die beste Quelle für nach der Dokumentation, die gewiss ausbaufähig ist, ist dann auch bei Stack Overflow die GIS-Community, wenn da irgendwie Fragen sind. Die sind sehr, sehr, sehr hilfreich. Genau, also diese App zum Bauen, irgendwas muss ja zugrunde liegen. Das sind die Sachen, die da zugrunde liegen. Dann, um das halbwegs sicher zu betreiben und nicht auf dem Telefon irgendwie alle Logik zu implementieren zu müssen, wenn es da zwangsläufig bei meinem Projekt auch um Vektormathematik geht, habe ich es in Backend ausgelagert. Und eine schöne Variante, das zu machen, ist es, in meinem Fall habe ich es in Go implementiert, weil dann kann man es in die ganzen Cloud-Anbieter einfach hochladen. In dem Fall verwende ich aktuell als Entwicklungsumgebung die IBM Plumix-Umgebung und ansonsten in der Google App Engine. Es wäre aber auch möglich bei Amazon in Lambda zu arbeiten. Das Angenehme für so ein Backend, warum man es in Go implementieren kann, ist, man erzeugt hinterher ein einziges Binary, das man hochlädt. Das ist dann besonders leicht halt zu deployen. In dem Fall noch meine zwei Grundlandkarten, die ich dazu lade. Es ist eine Sprache, die soll vor allem für die Systemadministration gut sein. Ich selbst nehme es auf der Arbeit am liebsten da, wo die Kollegen zu Autoit greifen, um irgendwie eine sleep.exe zu bauen oder so, dann nehme ich lieber Go, dann kann man es kompilieren für Linux oder für Windows, geht mit genauso wenig Zeilencode und man hat es Cross-Plattform, kann es hinterher auf allen, für alle Architekturen kompilieren. Es hat als Sprache eine sehr charmante Art und Weise, mit Fehlern umzugehen, weil die Funktionen mehrere Rückgabewerte haben können. Gibt es eine elegante Art, wie mit Fehlern umgegangen wird, die eine Funktion gibt, typischerweise bei Go nicht nur den erwarteten Rückgabewert zurück, sondern mit einem zweiten benannten Parameter auch einen Error. Und wenn dieser Error nicht nil ist, dann kann man auf den Error reagieren. Das führt dazu, dass die Einrücktiefe im Code besonders elegant schmal bleibt. Und man behält noch recht gut den Überblick. Aber im Rahmen so von einer App mal bauen, ist es ganz angenehm halt, wie gesagt, dass man hinterher eine Datei hat, da ist alles reinkompiliert mit allen Abhängigkeiten und das macht es dann hinterher die Anwendung recht leicht. Ungefähr so sieht das Hello Welt Beispiel von Go aus. Das ist in Packages organisiert, nicht in objektorientiert. Man baut es hier. Hier steht implizit davor, dass es unter Linux und für ein 64-Bit-System ist. Das holt sich aus der Umgebung raus. Man kann es aber auch für Windows 32 oder wie auch immer dann kompilieren und hinterher dann ausführen, das eine Binary. Und es läuft. Aber so viel zum Hintergrund. Kommen wir zum Thema von der Webentwicklung selbst. Das, was ich hier angewendet habe und heute vorstelle, ist der Bereich Hybrid Apps. Hybrid Apps ist etwas, was so, ich denke, seit 4-5 Jahren in etwa aktuell ist. Und das benutzt auf den einzelnen Plattformen, ob jetzt auf Android oder iOS, einen vorhandenen Container, einen Browser-Container. Und man baut dort hinein halt seine zusammengepackte Webanwendung. Die besteht typischerweise halt aus JavaScript und HTML-Templates. Und die wird dann im Kontext von diesem Browser ausgeführt. Die Hybrid-Apps waren oder sind auch immer noch in einem bisschen schlechten Ruf stehend, weil sie seien langsam und es würde nicht so gut skalieren. Das mag vor allem dann richtig sein, wenn man einen Browser, also ein Spiel entwickeln will. Im Browser ausgeführt wird das Verhalten von dem Spiel in der Tat nicht so gut sein. Aber für alles, wo es darum geht, Inhalte darzustellen oder Eingaben entgegennehmen, ist das vor allem seit unter iOS dann im letzten halben Jahr dieser Browser-Container dann doch mal abgedatet wurde, eine sehr gangbare Variante. Denn nativ unter verschiedenen Plattformen zu schreiben, ich habe es jetzt gar nicht angefangen, ich müsste unter Android in Java, Swift auf iOS entwickeln. Stattdessen kann ich auf meine seit 15 Jahren dann geübten HTML- und JavaScript-Kenntnisse zurückgreifen, packe das dann in so einen Container rein. Und der Clou nämlich bei den aktuellen Frameworks, die hier oben existieren, ist, dass sie mit der Cordova-Bibliothek arbeiten, die abstrahiert unten drunter dann die gerätespezifischen Eigenschaften. Hier drin steckt bekanntlicherweise ein GPS-Empfänger, hier drin steckt sogar auch ein Geocodierer, der die aktuelle Längen- und Breitengrad in eine Adresse umsetzt. Hier drin stecken Screen, die Orientierung, Landscape, Portrait, Mode und alles das wird über die Cordova-Bibliothek hier verfügbar gemacht. Das heißt, ob der Benutzer das Gerät dreht oder so, kann man oben sehr, sehr leicht in seinem JavaScript einbinden und abfangen und darauf entsprechend reagieren. Im letzten halben Jahr oder im Jahr sind die, da gehe ich heute nicht drauf ein, dann auf die Webworker-Apps, sondern hauptsächlich geht es heute hier um so eine Hybrid-App. Als Hobbyist, wenn ich sowas in meinem Werkzeugkasten hinzufügen will, dann ist es unmöglich, wie jemand, der in einer Agentur arbeitet, jeder halbe Jahr die nächste Sau durchs Dorf treiben zu lassen, das nächste JavaScript-Framework zu verwenden. Ich brauche auch genauso wie ein Unternehmen irgendwas Stabiles. Und ich glaube, momentan ist ein Zeitpunkt, um hier in einem stabilen Zustand in die App-Entwicklung einzusteigen, wo man Ökosysteme vorfindet, was funktioniert, was auch schon mal ein, zwei Iterationen hinter sich hat. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, sollte, so ist zumindest meine Erwartung, für die nächsten 5 Jahre, vielleicht auch länger hinaus, sich da so ein Toolset haben, mit dem man immer mal schnell eine Heimautomations-App oder Ähnliches machen kann. Also momentan ist das Thema Hybrid-Apps etwas, wo ich insbesondere als Hobbyist, als Enthusiast, da mehrere Eier versuche, in dieses Netz zu legen. Es gibt verschiedene Frameworks, die einem dabei helfen. Ich selbst habe das Ionic-Framework verwendet. Es ist wahrscheinlich ein Zufall. Irgendwann vor 3 Jahren bin ich mal auf gute Dokumentationen von denen gestoßen. Gibt es ein paar sehr ambitionierte und rührige Blogposter, die auch einzelne Aspekte in guten Blogposts veröffentlichen. Und so bin ich dazu gekommen. Und der Kollege, der viel unter Microsoft unterwegs ist, der arbeitet gern mit Xamarin. Andere Frameworks habe ich selbst das gar nicht ausprobiert, kann ich also keine Vor- oder Nachteile groß nennen. Wen das interessiert, der kann durch Recherche da gewiss bessere Input bekommen. Und dem Framework 7 Appcelerator oder Onsen UI, den allen liegt so die Idee zugrunde, man nimmt unten drunter die Cordova-Library, packt oben drüber eine Webanwendung mit JavaScript und HTML und steuert damit die nativen Eigenschaften, Funktionen von einem Smartphone. Wer im Webbereich schon mit Angular gearbeitet hat, der wird sich besonders leicht dann bei Ionic zurechtfinden. Das liegt auch da unten drunter. Die Cordova-Library, wie gesagt, als der native Wrapper von den Smartphone-Fertigkeiten. Es ist ja hinterher verlinkt, also hier über diese Links kommt man schon sehr weit. Die Dokumentation ist sehr brauchbar und wenn man weiß, welche Framework, also was unter dem Framework liegt, ist es auch leicht, dann nochmal zusätzliche Dokumentation zu finden. Manchmal ist dann doch besser, bei React direkt nachzugucken oder Ähnliches. Das kann ganz hilfreich sein. Die könnte man auch eigentlich hier auf Vollbild machen. Best Practices von Ionic sind am leichtesten zugänglich, indem man so eine Beispiels-App installiert. Das Kommandozeilentool, das mitkommt, man installiert Ionic auch über NPM, bietet besonders leichte Art und Weise so eine Standard-App mit der üblichen Navigationselementen schon einmal zu installieren. Und dort drin eingebaut sind auch so die Best Practices. Es ist ein bisschen schwierig, generell denke ich, auch unter der Android-Entwicklung zu finden, wie reagiert man auf einen Screen-Orientierungsdreher oder wie wird am besten ein Menü implementiert. Das ist auf jeden Fall etwas, was am Anfang für mich sehr hilfreich war. Die Standard-Tutorials, die zeigen alle, wie man so eine Beispiels-App anlegt und dann hat man schon ein Grundgerüst von 3, 4 verschiedenen Seiten in seiner App, die man klicken kann. Das ist der schnellste Weg zu einer eigenen App, indem man das generiert und verändert. Genau, installiert, wie gesagt, über NPM und die Standard-Tutorials, da hat man innerhalb von den ersten 15 Minuten zumindest eine ganz einfache eigene App schon mal im Laufen. Wenn man so eine App installiert, generiert, wird als wichtigste Datei so eine Config.xml erzeugt. Die beinhaltet eine ID-Version und eine Versionsnummer. Das sehen wir gleich noch, das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich sie hier mal mit aufgenommen. Die muss man hinterher hochzählen, ansonsten wird der Play Store eine schon vorhandene gleiche App erkennen und das Hochladen verhindern. Man braucht, um so eine Ionic-App unter Linux zu entwickeln für Android, braucht man Java-SDK und das Android Studio. Das Android Studio ist mittlerweile recht leicht zu installieren. Vor 2 Jahren war das noch ein bisschen hakeliger. Meistens muss man aber doch auch seine Pfade anpassen, also in der Bash-Profile oder so irgendwas umbiegen. Ist nicht so hundertprozentig elegant, aber funktioniert mittlerweile ganz gut. Da habe ich mich in der Vergangenheit mehr mit gequält. Das ist alles auch ohne Lizenzkosten verfügbar. Und macOS für iOS braucht man schon ein bisschen mehr. Man kann den Xcode-Editor zwar kostenlos beziehen, aber um wirklich weiterzukommen, wird man nicht nur die eigene Apple-ID brauchen, sondern eben auch so einen Developer-Account. Dennoch ist es aber auch ohne eine jährliche Summe bezahlen, wenn man die macOS-Hardware hat, und an die ist erstaunlicherweise einfacher ranzukommen als gedacht, kann man auch ohne so eine jährliche Gebühr durchaus zwischen Laptop und Smartphone sich seine eigene App auf iOS angucken, also Cross-Plattform mit einem Linux-Rechner und Android da und mit einem macOS-Rechner und einem iPhone dann auf der anderen Plattform. Wenn man das für Android baut, dann sind das solche Aufrufe. Man sieht schon, Ionic bindet da etwas von Cordova ein. Man kann das dann von seinem Rechner erstmal nur auf dem Bildschirm des Smartphones aufpoppen lassen, alle Nutzerelemente mal ausprobieren, gucken, wie das aussieht. Und hinterher ist das dann der Befehl, mit dem man eine APK-Datei für den Play Store dann baut. Das Ganze wollte ich natürlich auch dann versuchen oder herausfinden, wie kann ich das für meine Freunde mit iPhone auch machen, auch wenn ich denen immer irgendwie anderes empfehlen möchte. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich da nur blind in den letzten Jahren, aber ich wusste gar nicht, dass es enorm leicht ist, ohne Apple-Hardware selbst macOS laufen zu lassen. Also ich weiß nicht, wer kennt die Hackintosh-Möglichkeiten, mal mit Handzeichen? Ja, 5, 6. Also in den Forum von Insanely Mac ist für eine Vielzahl von Laptops oder anderer Hardware, am Anfang dachte ich, man müsste seine eigene Hardware erst zurecht kaufen, den macOS-Installer unterstützt, aber dem ist gar nicht so, sondern ich bin, nachdem ich mir am Anfang brav irgendwie hier so ein altes 150-Euro Ding gekauft hat von 2006, was man gerade so bis Mountain Lion aufrüsten kann, habe ich mir so ein T420 gekauft, 200 Euro, Und dann habe ich nochmal für 150 Euro, glaube ich, Arbeitsspeicher dazu gekauft. Und das ist bestens dokumentiert, also super, also kann jeder. Also jeder, der irgendwie Befehle copy-paste rüber kopieren kann, mit zwei, drei kleinen Stolpersteinen, aber gut beschriebenen Stolpersteinen, kann man auch auf seinem ThinkPad macOS installieren. Der Clou dabei ist, dass es halt ein Open Source oder zwei Open Source Bootloader gibt. Durchgesetzt hat sich da der Bootloader Clover im letzten Jahr, und über UEFI gaukelt der dem macOS Installer einfach vor, es wäre ein MacBook Pro 2009. Da muss man natürlich mit Bildschirmauflösung und Treiber und so, geht noch ein bisschen weiter, also steckt schon was drin. Da gibt es auch eine deutsche Community zu dem Clover Bootloader. Ich habe vor einem halben Jahr auf der CCC Media-Seiten auch Aufzeichnungen von einem Konferenz oder ein User-Treffen von den Clover-Leuten getroffen. Also ich dachte, ich müsste irgendwie hier hohe dreistellige Beträge oder Ähnliches da investieren. Ich habe mir vorher noch, also ich bin kein Rechtsanwalt, aber um mir den macOS Installer runterzuladen, habe ich mir so einen gekauft. Mit dem habe ich nur auf einen USB-Stick das Installationsmedium erstellt und jetzt nicht einen Kumpel gebeten, das für mich zu tun. Und man kann sich dann weil das so ein altes Ding ist, wo halt nur die vorvorletzte Version Mountain Lion draufläuft, konnte ich mich dann so hochhangeln und habe jetzt auf dem T420 für 350 Euro mit 16 GB RAM halt ein aktuelles macOS laufen. Ich musste die Wi-Fi-Karte noch austauschen, weil Intel-Wi-Fi-Karten gibt es natürlich nirgendwo in macOS. Also muss man Broadcom-Karte reinbauen, bei den ThinkPads Tastatur abschrauben und 25 Euro Karte da reinstecken. Das war super einfach. Ich hatte mich da erst verkauft. Da war ein Modell im Thread genannt. Da stellte sich raus, da hätte ich dann bei jedem Update von macOS noch Config-Dateien ändern müssen. Dann habe ich halt nochmal eine zweite Wi-Fi-Karte für 25 Euro bestellt und die out of the box installiert wird. Ist halt schon seit langem keine Apple-Hardware mehr, seit, glaube ich, 5 Jahren oder so, und deswegen sind diese Sachen möglich. Also und die Performance davon, die es dann halt wirklich interessiert und in den Fingern juckt, die machen dann ihre Leistungstests, und da braucht man sich vor aktuellen MacBooks jedenfalls nicht verstecken. Und wenn man noch einen anderen Prozessor reinschraubt, dann sind halt so die üblichen Performance-Tests sogar noch besser, die man da erreichen kann. Gut, muss man halt beim Lüfter nochmal gucken, wenn man neuere CPU reinschraubt. Gut, wenn man schon mal auf hat, kann man Lüfter eh mal sauber machen, was sich bei den Gebrauchten halt so verbirgt. Und 350 Euro. Und wenn man aus der Linux-Welt kommt, ist dann natürlich einiges an Umsteigen natürlich noch notwendig. Ich habe mich bestimmt 2-3 Wochen damit beschäftigt, wie passt man dieses Ding dann an, die Wiederholrate von der Tastatur und lauter solche grundlegenden Sachen waren irgendwie nicht so auf Anhieb, wie ich mir das dachte. Auf Dauer, wenn ich das mit den Apps weiter verfolgen werde, wird das irgendwo in der Ecke liegen und ich werde mich nur mit SSH drauf verbinden, vermutlich. Oder so richtig warm geworden, wenn man im Hobbybereich nur begrenztes Budget hat. Also hat schon viel Zeit gefressen, diesen Versuch zu machen, nur um festzustellen, ich bin doch zu geizig für die 99 Euro, ich lasse es wahrscheinlich. Aber eine super einfache Möglichkeit, unter 500 Euro und man hat alles. Also das ist schon, ich wusste nicht, dass es das gab und war sehr froh, das herauszufinden. Und so sieht das dann aus. Der sagt dann hinterher, ich bin hier MacBook Pro Early 2011, UEFI sei Dank, dass das Ding mal nützlich ist. Diese EFI-Geschichte hätte ich an der Stelle nicht vermutet. Also ich habe gleich zwei gekauft und einer der Tochter geschickt. Und dann kann man da unter diesem, also das ist jetzt hier ein Screenshot halt aus der Xcode-Umgebung, aus der Entwicklungsumgebung auf macOS. Und das, also funktioniert. Relativ einfach. Wi-Fi-Karte austauschen und man kann es für beide, in beiden Bereichen bauen. Ja, testen habe ich nicht viel gemacht, weil ich mich mit irgendwie vielen Seitenwegen dann aufgehalten habe, aber so eine Ionic-App ist natürlich in erster Linie ein JavaScript oder besser gesagt eine TypeScript-App, also das um statische Typisierung, erweiterte JavaScript. Man kann also mit den üblichen JavaScript-Bibliotheken seine Ionic-App auch testen, weil man es besonders leicht auf dem mit USB-Kabel angeschlossenen Telefon starten kann. Kann man natürlich auch so User Acceptance Test, man kann schon mal rumklicken und rumdrücken. Man kann aber auch das Ganze in einem Browser hier starten lassen. Gut, hier in der Konsole ist ein bisschen viel unterwegs, aber auch die Möglichkeit hat man, dass man seine eigene App hier in so einer Web-Oberfläche zunächst erstmal testet und die im Chrome ist einiges eingebaut. Jetzt hier oben ein Smartphone zu simulieren oder das direkt als Webanwendung zu testen, das reicht am Anfang vollkommen aus. Diese browserbasierte Plattform, also Android, Browser, iOS, Browser ist offiziell nicht supported. In den Issues winden sie sich auch manchmal, aber 3 Monate später wird es dann trotzdem gefixt, weil es doch genug gestört hat. Und hiermit kann man also hervorragend anfangen, sowas zu implementieren. Also im Browser und dann mit der Chrome-Konsole, besser gesagt. Ja. Wenn man sich so Geräte anguckt, dann kann man das natürlich noch ausbauen. So testet Facebook seine Apps auf verschiedenen Endgeräten. Kann natürlich viel Unterschiedliches passieren. Ich habe immer nur einen halbwegs aktuellen Lineage OS drauf und ja, wenn man nicht allzu viel Besonderheiten macht, dann läuft das eigentlich auch so. Man kann seine Apps dann auch cloudbasiert gegen Einwurf kleiner Münzen testen lassen. Und in meinem Fall habe ich ein Backend, dann habe ich natürlich auch zumindest einen ganz rudimentären Backend-Test, den mir die Sprache GoBeat halt mit implementiert. Wenn man das jetzt nicht professionell betreibt, hat das Ganze einen Umfang, wo man auch problemlos noch rumklicken kann und selbst testen kann und irgendwie. Wenn man den Weg geht über macOS und für iOS, dann ist in dem Editor Xcode, wenn man den jährlichen Account hat, sehr komfortable Testfunktionen eingebaut. Also das Ökosystem unter macOS ist schlichtweg um Längen besser für App-Entwicklung als unter Android. Das muss man ganz klar sagen. Sehr populäres Tool ist Fastlane, als ein Tool, das vieles automatisiert. Man muss für den Upload in die Stores jede Menge Screenshots mitliefern. Das macht keinen Spaß, das alles manuell zu machen, auch mit verschiedenen Orientationen, Landscape, Portrait oder ähnliches. Also da, wenn man das ausbauen möchte, lohnt es sich auf jeden Fall, das dann nicht unter Linux zu machen. Das sind die Umgebungen wesentlich komfortabler. Ja, releasen, schauen wir mal an, wie das so aussieht. Können auch da durchaus reinspringen. Die Google Play-Konsole ist das, wo man es hochlädt. Also hier play.google.com/apps. Das ist dann der Bereich für die Entwickler. Ich habe hier ausgewählt meine eigene einzelne App, die ich hier habe. Das Dashboard am Anfang zeigt einem Installationen, Deinstallationen, wenn man es eingebaut hat, entsprechende Crash-Reports. Aber im Rahmen von Open Source und viele Apps sind auch so veröffentlicht, wo man zu beitragen kann, wenn man das möchte, ist es vielleicht ganz gut zu verstehen, wie die Apps veröffentlicht werden. Momentan habe ich die Version 16 hier produktiv geschaltet. Wenn man also im Play Store jetzt nach Sunlight Map sucht, dann würde man diese Version 16 bekommen. Vorher aber kann man sowohl Alpha als auch auf Beta-Level andere frisch kompilierte hochladen. Und ich habe vorher als Anwender im Play Store zwar gesehen, ja, man kann irgendwie zu einem Beta-Tester werden, man muss sich dann meistens ja in irgendeiner Art und Weise mit seiner E-Mail-Adresse irgendwo melden. Und ich habe es nie verstanden, aber weil Beta-Versionen freigeschaltet werden pro E-Mail-Adresse, also sozusagen pro Benutzer mit seiner E-Mail-Adresse, ist es mir in Zukunft, werde ich weniger zögern, mich irgendwo als Beta-Tester zu melden von einer App, weil das halt nun mal die Variante ist, wie man so den Zugang zu einer Beta-Version dann hochlädt. Das Ganze sieht also so aus, wenn man eine neue Beta-Version hat. Man lädt die hoch, diese APK-Datei. Bin ich hier im Richtigen? Ich glaube, das hier war eine Version 16 noch. Dann muss man unten Minimum für seine gepflegten Sprachen noch eine Release Notes angeben, irgendeine Information. Und der lädt hier noch hoch. Naja, ich will ein zweites Mal versuchen, hier eine Version 17 hochzuladen. Das erlaubt er mir hier nicht. So aber funktioniert das hinter den Kulissen. Dass es eine Produktivversion gibt. Und wenn man eine App besonders mag, den Entwickler unterstützen will, dann spricht wirklich nichts dagegen, ihm die E-Mail-Adresse zu nennen und der mal im Play Store das installieren möchte. Jeder Beta-Tester bekommt dann im Play Store ganz normal als Update angezeigt, es gibt eine neue Version, in dem Fall halt eine Beta-Version. Nicht zu unterschätzen, wenn man was über so einen Store veröffentlichen will, ist dann natürlich auch nochmal der zeitliche Aufwand, um den Store entsprechend zu füllen. Es gibt eine Menge Pflichtfelder, eine Handvoll verschiedener Bildschirmfotos müssen da sein, oder es muss ein Icon da sein, das auf dem Smartphone dann hinterher als Touch-Icon da ist. Also nur die App selbst zu implementieren und zu bauen ist halt das eine, aber es gehen locker 10 Stunden dann drauf, bis man ein Icon hat, unter dem man sich traut, unter dem eigenen Namen im Play Store publik zu werden. Man muss Dokumentation anfertigen, Titel, Kurzbeschreibung, Langbeschreibung, und das ist also nicht zu unterschätzender Aufwand, den man da betreiben muss. Genau, hier für Android habe ich mal runtergeschrieben, was mir da wozu ich aufgefordert wurde, alles zu tun. Ein Altersklassen-Ranking, muss man eine Selbstauskunft erteilen, da kommt dann eine E-Mail eine halbe Stunde später oder ähnliches. Wenn man das Ganze dann im App Store unter Apple machen will, gibt es ebenfalls eine lange Liste an Sachen, die man tun muss. Alles kein Hexenwerk, aber wenn man dann brennt, jetzt will ich es mal zeigen jemandem, soll er es mal installieren, das hält dann doch nochmal ganz schön auf. Dann natürlich, alles, was ich hier zeige in der App, ist übrigens Open Source, weil ich GitHub schon seit Jahren irgendwie so als Backup nehme, werfe ich meistens nochmal eine MIT-Lizenz hinterher, weil es ist eh schon alles da, außer hoffentlich die Passwörter oder solche Zertifikate. Und der F-Droid, also der Distributionskanal für Open Source Software, ist es momentan mit den Ionic-Apps, die halt in so einer speziellen Web-Umgebung erst gebaut werden, schwierig. Die haben vor kurzem eingebaut, dass man mit einem Art Wrapper, bevor dem Bauen von F-Droid, noch einmal zusätzliche Befehle ausführen kann. In dem Fall muss man Ionic installieren, muss man Cordova installieren, man muss also NPM-Aufrufe machen. Und in dieser Bildumgebung von F-Droid ist das seit kurzem technisch wahrscheinlich möglich. Ich selbst habe mich aus Zeitgründen da noch nicht beteiligen können. Aber momentan finden sich also von diesen hybriden Apps, wie ich sie eben in dem Schaubild gezeigt habe, noch keine in F-Droid, weil schlichtweg die Art und Weise, wie dort gebaut wird, noch nicht vorsieht, dass man überhaupt mit NPM irgendwas noch vorher installiert. Grundlagen allerdings hier in den beiden Issues gelegt, und gerade bei mir ist wirklich bis auf die Zertifikate für den Play Store und Passwörter für die Backends alles da im GitHub-Repo enthalten. Schauen wir dann auch bei den Backends noch rein, wie das im Dashboard aussieht. Thema Cloud habe ich vorhin etwas übersprungen. Kann man viel sagen, sagen auch viele Leute viel. So richtig machen wird es meistens dann schwieriger. In dem Fall habe ich ja vorhin gezeigt, ich habe eine ausführbare Datei, die ich in Function as a Service irgendwo ausführen lassen will. In dem Fall bin ich hier in der Google Cloud Plattform drin, habe hier verschiedene Apps angelegt. Sunlight Map ist das, was meine App im Hintergrund dann versorgt mit Daten. Man hat ein Dashboard dazu, und das Interessante dabei ist die Art und Weise, wie man dann auch während dem Entwickeln umgehen kann. Das ist der HTTP-Aufruf auf meine Go-Datei, auf mein Go-Programm. Und ja, in dem Fall gibt es viel mehr als so einen API-ähnlichen URL-Aufrufen, macht das auch nicht. Da werden die beiden Landkarten miteinander gemerged. Bei der Übergangszone zwischen Tag und Nacht wird die farbliche Übergang gemacht und das Ganze gebe ich einfach nur als Base64 zurück. Dann habe ich eh nicht viel Anwender, da brauche ich nicht groß irgendwie verbessern. Ist auch HTTP-Aufruf auch direkt möglich. Man muss es nicht zwingend über HTTPS machen. Und die Verwaltung von dem, wie das hier im Hintergrund aussieht, ist besonders elegant, weil man auch hier neue Versionen hochladen kann, indem man im nächsten Schritt erst die Anzahl an Traffic zuweist. Also seinen Developer-Test kann man oder seine AB-Tests mit einer neuen Version sind super leicht, indem man den Traffic-Split aufweicht. Man könnte also jetzt hier die Prozentzahl verändern. Und an der Stelle werden die Cloud-Anbieter oder die Cloud-Lösungen, wo die komplette Plattform schon zur Verfügung gestellt wird, halt wirklich interessant und auch im Entwicklungsprozess gut nutzbar. Und man kann also die komplette neue Version deployen, ihr noch keinen Traffic zuweisen, vielleicht aus einer anderen App erstmal aus anderen Quellen drauf zugreifen und hinterher das Ganze aufteilen. Bei Google ist auch Python, glaube ich, möglich als unter der App Engine. Also es werden eine verschiedene Anzahl von Plattformen unterstützt, bei IBM, bei Amazon genauso. Und das einfach einmal selbst machen oder selbst nachzuvollziehen, hilft halt beim Thema Cloud schon so durch das ganze Marketing-Gewasch da halt mal diesen durchzuschneiden und sich halt sowas mal selbst anzuschauen. Genau, dann das Ganze sieht dann halt in dem Fall als Ionic-App so aus. Was wir also jetzt hier sehen, ist jetzt nicht nur eine App-Oberfläche, sondern da ist eine Art Chromium-Wrapper sozusagen gefüllt mit HTML und JavaScript und dass jetzt hier der Zugriff halt über die einzige mir bekannte Variante unter Android auf den Bildschirm zuzugreifen ohne Bezahlversion. Wenn ich also das hier bediene und was ich nehmen war, achso, jetzt will er hier den Keyboard, jetzt nimmt er keinen Oslo und ich suche mir Geocode. Jetzt ist in Android eingebaut so ein Reverse Geocoder. Ich muss also hier keine Google Maps API oder ähnliches einbinden. Das ist eine reine Android-Funktion, die da wo auch immer hin telefoniert. Und durch meine HTML-App bin ich also jetzt über die Cordova-Library in Android in den entsprechenden Systemfunktionen, die mir das bieten. Jetzt haben wir dann hier oben also einen neuen Punkt hinzugefügt und sind also aus HTML runtergestiegen. Ich habe auch hier wenn ich das hier auf diesem Screenshare jetzt ad hoc finde, denn beim Desktop-Klonen ist mir hier oder machen wir es anders. Man kann sich diese Cordova-Libraries, diese plattformabhängigen Funktionen eben in seinem Projekt auch dann anschauen. Die legen dann schlichtweg hier in solchen Plugins, die werden automatisch über die Kommandozeilenverwaltung nachgesteuert, der Geocoder. Und hier hat man dann also einmal die Android-Funktion drin mit dem Java-Code bzw. die iOS-Version und man kann also durchaus auch, wenn man während der Entwicklungsprozess irgendwas da braucht, auch im Java-Code mal eben was ändern, weil man irgendwie andere Werte zurückkommen muss. Beim Bauen wird das entsprechend umgesetzt. Also die meiste Entwicklung von den Ionic-Apps findet statt im im Source-Folder, vor allem unter Pages. Hier sind das, was man dann als Benutzerelement zur Navigation anklickt. Das liegt hier drin, Map, das ist also dieser Hauptbildschirm, den wir eben gesehen haben. Und hier in der TypeScript-Datei befindet sich dann das, was man wirklich schreibt. Ja, irgendwo ist hier der, hier haben wir doch, das sieht ja gut aus. Also, Geocoder für iOS, Geocoder für Android, alles im Klartext dort auch enthalten. Eine Ionic-App sieht so aus oben, jede Menge Import-Sachen. Dann gibt es hier so eine Hauptklasse, die exportiert wird und dadurch zur Verfügung steht. Es gibt einen Konstruktor am Anfang. Hier oben habe ich mir ein bisschen zu viele vielleicht Variablen vordefiniert, um sie hinterher als in der Klasse zu verwenden. Hier übergibt man in einer Dependency Injection die Objekte, die vorher zentral schon angelegt wurden, damit in der Klasse darauf zugegriffen werden kann. Und dann ganz normal JavaScript und der beste Einstiegspunkt dabei sind die Default-Programme, die Starter-Templates, die man sich anzeigen lassen kann. Das Ganze natürlich JavaScript, ja, also asynchron und Callbacks, und das Ganze ist ein großes Fass, wo jetzt eine Stunde auf keinen Fall ausreichen wird, um überhaupt nur einzusteigen. Aber die zugrunde liegend ist bei allen diesen Frameworks Angular, und man kommt also über die Angular-Dokumentation und angrenzende Tutorials ganz gut dahin, was man so machen möchte. Hier ein zweites Beispiel noch. Nicht nur die einzelnen Pages sind das, wo man sich beim Schreiben einer App hauptsächlich mit beschäftigt, sondern es gibt auch noch die Provider. Das sind also Hintergrundprozesse, die ständig ausgeführt werden. In dem Fall, wo man die einzelne Seite hier schließen würde, laufen die trotzdem im Hintergrund noch weiter. Das Lauschen auf das Event, der Screen Orientation Change und Ähnliches muss natürlich auch ausgeführt werden, wenn man seine auf der App in eine andere Seite wechselt. Minimumfunktionen, wonach man streben sollte, die von Anfang an schaffen zu implementieren, sind Verhalten der App, wenn das Netzwerk weg ist, Wi-Fi mal kurz weg, dann soll natürlich die App nicht abstürzen oder alle Nutzerelemente unbenutzbar sein. Und der zweite Punkt ist, irgendeine Art von Settings speichern wird man auch immer wollen. Der Vorgehensweise hierbei ist, dass man sich der normalen HTML-Datenbankenfunktionen bedient, entweder als Local Storage und dort Key-Value-Paare reinschreibt oder aber halt auch dann andere Speichermöglichkeiten auf dem Telefon benutzt. Irgendeine Art von Settings-Einstellung allerdings sollte man von Anfang an anstreben, sich einzubauen, weil sonst wird man auf Dauer einfach nicht glücklich. Irgendwas will man immer ändern, ohne über den Play Store eine neue Version zu verteilen oder der Benutzer soll irgendwas anpassen sollen. So, bei diesem Screensharing, wenn wir mal schauen, der unter Ubuntu ist mir jetzt nämlich eben einiges abhanden gekommen, was ich... hier sind wir wieder zurück. Und die Arbeit mit diesem Browser-Plattform in der Chrome-Konsole ist deswegen so angenehm am Anfang und deswegen wahrscheinlich fixen sie auch doch alle Bugs, obwohl sie es offiziell nicht unterstützen, ist, dass man zum Beispiel über die Entwicklerwerkzeuge in der Application sich seine Key-Value-Stores, die ich gerade meinte, besonders leicht anzeigen lassen kann. Das ist ein JavaScript-Array, was eben automatisch immer hier persistiert wird, auf das man hinterher wieder zugreifen kann. Und aber diese umgehen halt mit Settings, mit den unterschiedlichen Storage-Möglichkeiten, die man auf jedem Telefon hat, sind in der Doku auch bestens erklärt. Ja, sind an der Stelle mit Blick auf die Uhr Fragen?
Warte mal kurz. Welchen Sessionleiter hier? Hm. Aber eigentlich müsste hier unten ein Mikrofon sein.
Achso, sorry, das ist hier. Richtig.
Bei der Google Cloud jetzt, mit was für Kosten muss man da so rechnen? Gerade wenn man so, so ein Hobbyprojekt, Open-Source-Projekt startet.
Da fallen bei mir keine Kosten an. Und ich habe es so eingestellt, wenn ich in den kostenpflichtigen Bereich reinlaufen würde, dann schaltet er sich ab.
Ach so, okay, ja.
Aber es ist wirklich über die Verwaltung, über Kommandozeile, es ist so leicht, verschiedene Backends zu haben, auf die man seinen Code möglichst schlank deployt. Also dann würde ich umschalten. Also in Realität würde ich umschalten auf eine andere.
Okay, ja.
Wenn man bei den Google Cloud also das Erstaunliche ist, ich bin irgendwo über einen Passus gestolpert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in der EU ohne Umsatzsteuer-ID das überhaupt nutzen kann. Also natürlich mache ich es und jeder schreibt es in seinen Tutorials. Irgendwo bin ich da mal über was gestolpert, was mich hat stutzen lassen. Gut, mit Blick auf die Uhr, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Restsonntag.